Liebe Gemeinde, alle Gäste, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei sein können an diesem für uns so wichtigen Tag, wo wir gleich zweimal zum Feiern Anlass haben. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie alle dabei sind. Zum einen haben wir den Beginn der Adventszeit, den Start des Kirchenjahres. Und dann weihen wir diesen Saal offiziell heute ein. Viele Wochen, ja, man kann sagen monatelang, wurde hier im Haus geplant und organisiert. Es wurde gewerkelt und gebaut und vieles ist wunderschön geworden. Einiges ist immer noch in Bearbeitung, das wird bald fertig werden. Dann werden Sie es beim nächsten Mal sehen. Es wurden Wände versetzt, Stromleitungen gelegt. Es wurde hier wirklich auch von Seiten derer, die das ausgeführt und organisiert haben, sehr viel Engagement an den Tag gelegt, oft bis in die Nacht hinein geschuftet. Und wir sind allen, die dabei Verantwortung getragen haben, sehr dankbar für das, was jetzt als Ergebnis herausgekommen ist. Und dann ist Mitte Oktober unsere Theologische Akademie in ihre Räume eingezogen. Wir haben schon die ersten Gottesdienste gefeiert und heute feiern wir als bekennende evangelische Gemeinde Hannover den offiziellen Einzug in dieses freundliche Ambiente, in dem wir uns doch schon ziemlich zu Hause fühlen. Und wenn man jetzt fragt, gibt es eine Person in der Bibel, die diese beiden Anlässe miteinander verbindet? Vielleicht könnte noch mal einer rübergehen. Irgendwie klappt das hier mit der Isolation der Akustik noch nicht so hundertprozentig. Da werden wir auch noch einen Weg dafür finden. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Wenn wir jetzt fragen, gibt es eine Person in der Bibel, die beide Anlässe miteinander verbindet? Also eine Person, die zur Adventsgeschichte gehört und die zum Einzug passt, mit all seinen handwerklichen Begleiterscheinungen. Dann drängt sich ein Mann auf. Ein Mann, den man sonst eigentlich gar nicht auf der Rechnung hat. Ein Mann, der auch in den üblichen Weihnachtskrippenspielen in der Regel nur eine Randfigur abgibt. Ich meine natürlich Josef. Dass er in die Adventsgeschichte gehört, ist klar. Und zum Bau und zum Umzug passt er schon einfach durch seinen Beruf. Die Bibel berichtet, dass er Zimmermann war. Im Griechischen steht da das Wort Tekton, das war wohl so eine Mischung aus Architekt und Tischler. Ganz interessante Berufskombination. Und nach allem, was wir wissen, lebte Josef dort in Nazareth ein ziemlich normales, ziemlich durchschnittliches Leben. Und darum auch der Titel unserer Predigt heute Morgen, Bruder Josef. Also er könnte unser Bruder sein. Dieser Josef hat die Welt mit ähnlichen Augen betrachtet, wie wir sie betrachten. Allerdings eine große Sache stand jetzt demnächst an, die Hochzeit. Josef war verlobt mit der jungen Maria. Er liebte sie von Herzen, nach allem, was wir aus den Quellen erfahren. Und bald schon würden die beiden in den Hafen der Ehe einlaufen. Alles war bestens geplant, alles war gut vorbereitet. Und dann passiert es. Dann passiert es ganz plötzlich und unerwartet. Ehe Josef sich's versieht, bricht Advent in sein Leben ein. Aber was passiert da eigentlich? Jedenfalls ist es seitdem mit der Ruhe vorbei für Josef, vorbei auch mit der Normalität. In wenigen Minuten wird Josef von einer Randfigur zum Mitspieler, da wird er vom Zuschauer zum Beteiligten. In der Bibel, da haben wir jetzt einen Bericht. In diesem Bericht, da finden Sie die entscheidende Stunde, ach was sage ich, Stunde, die entscheidenden Minuten im Leben dieses Zimmermannes und Architekten, dieses Josef, aufgezeichnet. Und Sie haben diesen Bericht vor sich. Auf Ihrem Begleitblatt ist das sozusagen die nächste Seite. Oben Matthäus 1 aufgeschrieben hat es Matthäus. Matthäus war einer der Christen der ersten Stunde. Matthäus war einer der Mitarbeiter, der Jünger Jesu. Vom Beruf aus als Zollbeamter hatte er es gelernt, genau Buch zu führen, sachlich zu berichten. Und was Matthäus dort schreibt, das lässt in der Tat aufhorchen. Gerade weil es so einem normalen Handwerker wie dem Josef passiert. Sehen wir rein in diese Quelle. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, das ist ein anderes Wort für verlobt, da fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Und dann noch dieser Zusatz von dem Heiligen Geist. Gleich in dem ersten Vers also eine Fülle von Informationen über Josef. Einiges klingt ganz normal, anderes ziemlich seltsam. Er war vertraut mit Maria, das heißt verlobt. Und wir müssen wissen, die Verlobung hatte damals einen juristisch wesentlich höheren Stellenwert, als das heute der Fall ist. Heute ist die Verlobung so eine Privatvereinbarung, die man trifft. Die beiden, die mögen das auch als sehr verbindlich betrachten, aber vor dem Staat juristisch hat es keinen großen Wert. Damals war die Verlobung ein rechtsverbindliches Eheversprechen. Man schloss einen Ehevertrag in der Regel. Die beiden waren noch nicht voll verheiratet, das heißt, sie wohnten noch nicht zusammen, sie lebten noch nicht zusammen, aber sie wussten, dass sie einander gehörten. Und dann kam die zweite Station, normalerweise das öffentliche Eheversprechen vor Zeugen. Und die dritte Station war dann die Heimholung der Braut mit einem aufwendigen Fest. Das dauerte manchmal mehrere Tage hintereinander. Da wurde so richtig gefeiert und einer drauf gemacht. Und wir befinden uns hier noch in dieser ersten Phase. Da heißt es, noch während er sie heimholte, also noch bevor diese dritte Station, bevor überhaupt dieser ganze Vollzug der Hochzeit passiert war, fand es sich, berichtet Matthäus, das heißt, so viel wie stellte sich heraus, kam heraus, wurde dem Josef bekannt, dass Maria bereits schwanger war. Und Josef ist total geschockt. Er reagiert zunächst mal, wie wohl jeder Mann in seiner Situation reagiert hätte. Er fühlt sich einfach betrogen. Und das muss für jeden schlimm sein, wenn er erfährt, dass er betrogen wurde. Interessant, es ist vor wenigen Wochen eine Studie der Universität Göttingen erschienen, und da haben Soziologen und Psychologen befragt 3334 betrogene Männer und Frauen. Und man hat in dieser Studie festgestellt, dass die psychischen Belastungen nach einem Seitensprung so schwer sind wie nach Misshandlungen oder grauenvollen Kriegserlebnissen. Der psychologische Leiter der Studie, Dr. Ragnar Bär, hat es folgendermaßen gesagt. Er hat gesagt, ähnlich wie Vergewaltigungsopfer oder Unfallzeugen durchleben die Betrogenen die Situation immer wieder. Und manche leiden sogar ein Leben lang und können sich nie wieder richtig verlieben. Unsere Studie zeigt, sagt er, wie groß das Leid ist, das durch Seitensprünge ausgelöst wird. Und das ist die Situation, in der Josef sich plötzlich wiederzufinden meint. Maria, wie konntest du das nur tun? Josef weiß, dass von ihm das Kind nicht sein kann. Und für ihn als gesetzestreuen Juden war das besonders schlimm. Hier steht, ehe die Hochzeit stattfand, also bevor sie zusammenkamen, stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Und jetzt ist die große Frage, wie soll der Mann damit umgehen? Hier in Vers 19 steht, dass er fromm war. Das heißt, Josef war ein Mann, der wollte sich an Gottes Gebote halten. Und dem war das Lebenskonzept des Schöpfers bekannt und er respektierte das auch. Und deshalb war ihm von der Bibel her klar, dass der Geschlechtsverkehr nur in die Ehe hineingehört. Im Übrigen hat Gott diesen Maßstab auch im Neuen Testament nicht zurückgenommen, weil Gott will auch, dass unsere Sexualität gelingt, weil Gott uns bewahren will, auch vor den seelischen Verwundungen, die dann entstehen, wenn Menschen, die sich miteinander schon total verbunden haben, dann wieder auseinandergehen und immer etwas weggerissen wird und immer etwas beim anderen bleibt und die seelischen Verletzungen groß und größer werden und die Bindungsunfähigkeit ein immer größeres Problem. Und auch deshalb hat die Bibel deutlich gesagt, dass der Geschlechtsverkehr in die Ehe hineingehört, weil die verbindliche Ehe der einzige Schutzraum ist, in dem die Sexualität sich ein Leben lang entfalten und wirklich zu langfristiger Erfüllung finden kann. Es hat jemand mal einen guten Vergleich gebracht. Er hat gesagt, was die Ehe für die Sexualität ist, das ist der Kamin für das Feuer. Innerhalb des Kamins kann das Feuer Wärme und Atmosphäre und Schönheit und Geborgenheit verbreiten. Aber wenn sich das Feuer außerhalb des Kamins austobt, dann kann es viel Chaos anrichten. Und so hatte Josef Gott und seinen Maßstäben vertraut. Übrigens scheinen auch in unserem Land immer mehr junge Menschen das wieder zu sehen und zu begreifen. Vor einigen Jahren wurde die Initiative Wahre Liebe wartet gegründet, wo Jugendliche zwischen 14 und dann bis zu jungen Erwachsenen 20, 21 sich dazu bekennen, dass sie sagen, jawohl, wir wollen bis zur Ehe warten. Und das war übrigens auch Josefs Überzeugung, wahre Liebe wartet. Und er hat gewartet, nicht weil er verklemmt war, sondern weil er Maria genug liebte, um auf sie zu warten. Umso mehr musste er total enttäuscht sein von seiner Verlobten, als, wie es hier steht, es sich fand, also auf Deutsch, als sich herausstellte, dass sie offenbar anders gehandelt hatte. So musste Josef denken, wenn er 1 + 1 zusammenzählte. Und in seinem Beruf war Josef jeden Tag mit Winkelmaß und Zollstock befasst. Er musste normal logisch denken. Und er konnte nicht zu einem anderen Schluss kommen an dieser Stelle. Das war seine Logik und das wäre unsere Logik ganz genauso gewesen. Nun ist interessant, eine Tatsache erzählt Matthäus uns nicht. Wie Josef überhaupt von der Schwangerschaft erfahren hat. Können Sie in dem Bericht nachlesen, das werden Sie da nicht finden. Wir können nur spekulieren. Vielleicht hat er es durch Maria selbst erfahren. Vielleicht hat sie jemanden geschickt als Boten. Und möglicherweise hatte dieser Bote dann auch schon diese seltsame Erklärung gegeben, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Also der Hinweis irgendwie auf ein Wunder. Aber was hätte Josef damit anfangen sollen? Schwanger vom Heiligen Geist? Ihm war kein vergleichbarer Fall bekannt, dass das überstieg, was er normalerweise dachte. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird der Mann reagieren? Und das erzählt Matthäus wieder in Vers 19. Da steht, Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Wie ist das zu verstehen? Dazu müssen Sie folgenden Hintergrund kennen. Nach dem jüdischen Gesetz hätte Josef seine Verlobte jetzt anzeigen können. Das war so der übliche Weg und dann wäre sie öffentlich an den Pranger gestellt worden. Zu der Zeit hat man in der Regel Ehebrecherinnen nicht mehr gesteinigt, aber es wäre doch eine gewisse öffentliche Brandmarkung dieser jungen Frau passiert und diese öffentliche Schande will Josef ihr ersparen. Er sinnt nicht auf die Rache des Betrogenen, er will Maria schonen. Und andererseits kann er aber auch nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Das Vertrauen ist zerbrochen. Er kann sich nicht vorstellen, jetzt noch einfach so weiterzumachen. Eine Ehebrecherin zu heiraten, er will das Spiel nicht einfach mitspielen, vielleicht so tun, als ob er der Vater wäre des Kindes. Dann würde er ja mit dieser ganzen Sache sich identifizieren und das lässt auch sein Gewissen an dem Punkt nicht zu. Das ist eine furchtbare Zwickmühle für Josef gewesen. Einerseits will er Maria nicht noch mehr verletzen, ihr nicht wehtun, obwohl sie ihm unheimlich wehgetan hat, vermeintlich. Und andererseits sieht er aber auch keine Chance mehr für eine wirkliche Ehe auf einer Basis des totalen gegenseitigen Vertrauens. Und darum entscheidet sich Josef für die stille Trennung. Er wollte sich nicht in Schande bringen, steht hier in Vers 19, gedacht aber sie heimlich zu verlassen. Und er will sich einfach still und leise aus der Situation zurückziehen. Juristisch gesprochen wäre Maria dann wieder frei. Das heißt, natürlich blieb ihr nicht die Schmach des unehelichen Kindes erspart. Und in 9 Monaten würde das ja sowieso rauskommen, das war klar. Aber sie galt dann nicht mehr als Verlobte. Und sie konnte von daher dann auch nicht mehr bestraft werden. Es war kein Verlobter mehr da. Es war kein Zeuge da, kein Kläger. Tja, und möglicherweise hat Josef auch gedacht, mache ich den Weg eben dann frei für die Heirat mit dem Vater des Kindes. So etwa wird er gedacht haben, ganz logisch und ziemlich rücksichtsvoll. Und wissen Sie, ich habe mich gefragt, warum die Maria ihrem Verlobten nicht gleich deutlich gesagt hat, dass sie ihm treu gewesen war. Vielleicht hat sie sich einfach nicht getraut, offen mit ihm drüber zu reden. Ich denke, damals ist über solche Fragen auch nicht in der Weise gesprochen worden wie heute. Vielleicht hat sie es ihm auch gesagt und er hat sie einfach nicht geglaubt. Das wäre auch denkbar. Jedenfalls ist für Josef alles vorbei, weg. Morgen ziehe ich den Schlussstrich. Und dann wird plötzlich alles in ein neues Licht getaucht. Vers 20. Als er das noch bedachte, wieder eine ganz ungewöhnliche Situation, siehe, Da erschien ihm der Engel Gottes, also der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids. Also Josef kam aus der Familienlinie des großen Königs Davids, aus einer ganz ehrenwerten, berühmten Familie. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, und jetzt kommt das nochmal, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und in diesem Moment bricht plötzlich eine fremde Welt in die vertraute Handwerkerwelt des Josef ein. Und Josef ist aufrichtig genug, sich damit auseinanderzusetzen. Er merkt, ich bekomme es hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die ich bisher so noch nicht kannte. Als er das noch bedachte, also als sich diese ganzen quälenden Gedanken in seinem Herzen hin und her bewegten, da erscheint ihm dieser Bote Gottes. Und ich denke, wir können uns so ein bisschen vorstellen, wie Josef sich im Bett unruhig hin und her wälzte, die Gedanken sich gegenseitig jagten, wie er sich wahrscheinlich immer wieder die Frage stellte: Maria, warum hast du mir das angetan? Warum nur? Und wie er Angst hat vor dem Schlussstrich, den er selbst am nächsten Tag ziehen muss, weil er keine andere Wahl für sich mehr sieht. Und irgendwann stellt sich dann der Schlaf ein. Und da erlebt dann Josef, wie Gott durch seinen Boten wirklich eingreift und alles in ein völlig neues Licht drückt. Und plötzlich hat Maria ihn wohl doch nicht betrogen. Also da war sehr viel auf einmal, was da auf den Josef einstürmt. Und Gott sagt, er wird seinen Sohn in diese Welt schicken. Er ist sich bestimmt nicht der historischen Bedeutung dieses Augenblicks bewusst gewesen. Aber es war ein historischer Augenblick. Ein historischer Augenblick, wo Gott selbst sagt, wie sein Sohn in diese Welt hineinkommen wird. Und wissen Sie, eigentlich ist das gar nicht so fernliegend. Wenn es einen lebendigen Gott gibt und wenn dieser Gott wirklich in diese Welt eintreten will, dann muss man damit rechnen, dass irgendwas Außergewöhnliches passiert. Aber wer kann sich das schon vorstellen? Das liegt unserem Denken so fern. Wir sind ja Gott gegenüber wie eingeschlossen in einen dunklen Raum. Wir können nur raten und uns unsere Gedanken machen. Aber wir haben keine Chance, wirklich selber die Lösung zu finden, wenn nicht Gott zu uns kommt und uns sagt, was Sache ist. Und Josef war nun so ein ganz normaler Mensch, Bruder Josef eben. Und was er da zu hören bekam, das wird ihm nicht sofort eingeleuchtet haben. Professor C.S. Lewis ist sicherlich einer der wichtigeren Literaturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts gewesen. C.S. Lewis war auch nicht von Haus aus Christ. Er war eigentlich Atheist, Agnostiker, ein Mensch, der sagte, man kann sowieso nichts Genaues wissen. Aber er hat dann Christen getroffen. Und er hat angefangen, die biblischen Texte zu lesen. Und je länger er sie las, umso mehr merkte er als Literaturwissenschaftler, das sind nicht einfach nur Märchen. Und C.S. Lewis hat mal versucht, sich in den Zimmermann Josef hineinzuversetzen, in diese Situation, als er das von der Jungfrauengeburt hört. Und C.S. Lewis hat dazu Folgendes geschrieben. Er sagt, als Josef entdeckte, dass seine Verlobte ein Kind bekam, beschloss er verständlicherweise, sie zu verstoßen. Warum? Weil er genauso gut wie jeder moderne Gynäkologe wusste, dass eine Frau nach den üblichen Regeln der Natur nur dann ein Kind bekommt, wenn sie mit einem Mann geschlafen hat. Der moderne Gynäkologe weiß zweifellos einiges über Geburt und Empfängnis, was Josef nicht wusste. Aber diese Dinge haben nichts mit der Hauptsache zu tun, nämlich, dass eine Jungfrauengeburt dem Lauf der Natur widerspricht. Und von daher kann man nicht sagen, naja, damals waren sie eben so leichtgläubig und die konnten mit der Jungfrauengeburt besser umgehen als wir. Konnten sie mit Sicherheit nicht. Und C.S. Lewis schreibt dann weiter, das war schon immer unmöglich, eine Jungfrauengeburt, und das war auch schon immer als unmöglich bekannt. Als Josef dann schließlich akzeptierte, dass die Schwangerschaft seiner Braut nicht durch Unkeuschheit, sondern durch ein Wunder verursacht worden war, akzeptierte er dieses Wunder als etwas, das der bekannten Ordnung der Natur widersprach. Und deswegen sagt C.S. Lewis, es ist völlig irrsinnig zu sagen, die kannten keine Naturgesetze, deswegen glaubten sie an Wunder. Er sagt, man kann ein Wunder erst als Wunder erkennen, wenn man von den Naturgesetzen weiß. Und dann fährt er fort, es ist reine Gedankenverwirrung, wenn man annimmt, der wissenschaftliche Fortschritt habe es uns schwerer gemacht, Wunder zu akzeptieren. Hätte Josef nicht genug Glauben gehabt, um Gott zu vertrauen, oder Feingefühl, um die Reinheit seiner Braut wahrzunehmen, hätte er den wunderbaren Ursprung ihres Sohnes ebenso leicht anzweifeln können wie jeder moderne Mensch. Und jeder moderne Mensch, der an Gott glaubt, kann das Wunder ebenso leicht akzeptieren wie Josef. Soweit C.S. Lewis. Ich denke, eine sehr nachdenkliche Argumentation. Wo Lewis sagt, vorausgesetzt, es gibt einen lebendigen Gott. Ein Gott, der wirklich in die Geschicke seiner Welt eingreift, der die Ordnung der Natur beherrscht, weil er die Naturgesetze geschaffen hat, dann müssen wir damit rechnen, dass er eingreifen kann in diese Welt. Und interessanterweise beschränkt sich der Bericht auch darauf, ganz nüchtern nur das Faktum, die Tatsache der Jungfrauengeburt zu benennen. Es wird hier nicht märchenhaft ausgemalt, was da irgendwie möglicherweise noch passiert sein könnte, sondern es wird ganz schlicht gesagt, es war so. Keine Ausschmückung, keine große Legende, die das irgendwie dramatisch darstellt, sondern einfach nur der schlichte Hinweis auf die Tatsache. So. Und dann kriegt Josef noch eine Denkhilfe. Noch eine richtige Denkhilfe, die ihm das glaubwürdig machen soll. Und das wird in den nächsten Versen hier berichtet. In Vers 22 und 23, da sagt der Bote Gottes dem Josef, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7. Und Sie müssen wissen, Jesaja hat etwa 800 Jahre vorher geschrieben. Und da hat der Prophet gesagt, mit Hinblick auf die Zukunft, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein. Und der Begriff, der da im hebräischen Alten Testament steht, den kann man wirklich am besten mit Jungfrau übersetzen, in diesem biologischen Sinn. Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also dem Josef wird hier deutlich gemacht, Junge, pass auf, das ist kein Zufall, dass das hier passiert. Bedenke, das ist Teil eines langfristigen göttlichen Plans. Josef kannte Jesaja 7, das kannte jeder einigermaßen gebildete Jude. Er wusste, was da stand. Und Gott lässt ihm jetzt sagen, pass auf, das passiert jetzt. Das erfüllt sich jetzt. Und dann wird dem Josef eben hier nicht nur angekündigt, dass eine Jungfrau einen Sohn bekommen wird, sondern es wird noch was deutlich gemacht. Es wird gesagt, warum dieser Sohn geboren wird, welche Aufgabe der in der Welt haben wird. Und da heißt es ganz einfach, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Dieser Name, das war kein Eigenname, sondern eher ein Titel. Ein Titel, der die Aufgabe dieses Sohnes beschrieb, der da kommen sollte. Und Immanuel, das ist Hebräisch und das heißt auf Deutsch ganz einfach Gott mit uns. Und das heißt, in diesem, der da kommen wird, der geboren werden wird von einer Jungfrau, da wird Gott selbst bei uns sein. In diesem besonderen Menschen, in diesem Jesus, der da kommt, da wird Gott mit uns sein. Und wissen Sie, darum ist die Sache mit der Jungfrauengeburt keine so ganz nebensächliche Frage. Ja, manche sagen, naja, mit der Jungfrauengeburt, die einen glauben es eben, die anderen glauben es nicht. Es kommt nicht so drauf an. Nein, es kommt darauf an. Und wissen Sie warum? Es geht um die Frage, ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Oder ist Jesus nur der Mann aus Nazareth, der leibliche Nachkomme Josefs, der dann irgendwann in so einer besonderen Gottesbeziehung lebt und ganz besondere Dinge sagte? Nein, die Frage ist Jesus wirklich von Gott gekommen? Ist er einer von uns oder ist er einer von Gott? Ist Gott wirklich höchstpersönlich eingetreten in diese sichtbare Welt? Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Himmel und Erde? Und genau das ist die Behauptung hier. Gott kommt wirklich selber. Und wissen Sie, das unterscheidet den christlichen Glauben von allen Weltreligionen. Es ist in den Religionen undenkbar, dass die Gottheit, dass der Allmächtige sich so klein macht, dass er Mensch wird und antritt auf der Matte dieser Welt. Und genau das wird dem Josef hier mitgeteilt. Ja, Gott ist gekommen. Liebe Leute, es war eine Menge, was der Josef da in dieser Stunde zu verdauen hatte. Halten wir mal fest, also okay, Maria hat ihn nicht betrogen. Das war die erfreuliche Nachricht, die er bekam. Sie sollte Gottes eigenen Sohn zur Welt bringen. Und in diesem Sohn, da wäre wirklich Gott selbst höchstpersönlich bei uns und darum die Jungfrauengeburt. Und jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage. Warum muss Gott das so machen? Warum kann Gott nicht einfach einen Propheten schicken oder einen Priester, der uns irgendetwas von ihm ausrichtet? Muss er unbedingt selbst kommen, höchstpersönlich? Und ich will Ihnen sagen, warum Gott selber kommen muss. Weil der, den er da schickt, eine Arbeit zu verrichten hat. Weil der da kommt, eine Last zu tragen hat, die kein Mensch schultern kann. Und wissen Sie, was für eine Last das ist? Diese Last kommt in dem anderen Namen zum Ausdruck, den dieser Sohn bekommen wird in Vers 21. Das ist dann sein Eigenname, denn du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus, das kommt von dem hebräischen Yeshua oder Jehoshua. Und das heißt so viel wie Gott rettet. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird uns retten. Und wovon wird er uns retten? Das steht hier auch. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und jetzt ist es raus. Die Last, die da geschleppt werden muss, die kann kein Mensch schleppen. Denn es muss das größte Problem der Menschheit beseitigt werden, das wir haben. Und dieses Problem ist das, was hier Sünde genannt wird. Was ist Sünde? Sünde ist nicht nur, dass ich mal zu viel Kalorien zu mir genommen habe oder falsch geparkt habe. Sünde, macht die Bibel deutlich, ist unser Unglaube gegen den heiligen Gott, der uns liebt. Das ist Sünde. Sünde ist unser großes Problem, dass wir dem allmächtigen Gott, dem wir unser Leben verdanken, nicht die Ehre erweisen, die er zu Recht beanspruchen kann. Sünde ist, dass wir unser Leben so leben, als wären wir unsere eigenen kleinen Götter, als könnten wir den lieben Gott vielleicht mal herbeirufen, wenn es ernst und brenzlig wird. Aber ansonsten möge er uns bitte nicht hineinreden in unser Leben. Wir brauchen ihn nicht, wir kommen schon klar. Wir wollen ihn nicht ehren und ihm nicht glauben. Das ist Sünde. Und die Bibel hat hier eine knallharte Diagnose. Sie sagt, jeder Mensch ist davon betroffen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt relativ etwas bessere und relativ etwas schlechtere Menschen, aber an dem Punkt sind wir alle gleich. Und dann geht's weiter. Die Bibel sagt auch, was die Sünde macht. Was die Sünde bewirkt. Und das ist das eigentlich Dramatische. Die Sünde bewirkt, dass wir mit Gott nicht ins Reine kommen. Die Sünde bewirkt, so sagt es die Bibel an einer Stelle ganz drastisch, dass wir Feinde Gottes sind. Wir sehen uns nicht so. Wir empfinden das auch nicht als so schlimm. Soll sich Gott doch freuen, dass wir wenigstens ab und zu mal an ihn denken. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir das sehen, sondern wie Gott die Sache beurteilt. Und Gott, der alles für uns getan, Gott, der alles für uns gegeben hat, Gott, der Heilige, er kann nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Und darum bewirkt die Sünde, dass wir von Gott getrennt werden. Und darum bewirkt die Sünde, dass wir am Ende sterben, dass wir von Gott getrennt bleiben. Und darum bewirkt die Sünde das, was Jesus Christus Hölle genannt hat. Dass wir auf ewig von Gott getrennt sein werden. Und dass wir ewig ohne ihn werden leben müssen, nachdem wir vorher ohne ihn leben wollten. Und das wird die Hölle sein. Und dann ist die Frage ganz klar, wie kann dieses Problem gelöst werden? Wie kann Sünde entsorgt werden? Wie kann es zu einer Versöhnung kommen zwischen dem heiligen Gott, den wir mit unserem Leben beleidigen, und ihm selbst? Sünde kann nur beseitigt werden durch Sühne. Gott ist heilig. Wenn Gott mit der Sünde Kompromisse machen würde, wissen Sie, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und darum muss Schuld bezahlt werden. Und wenn Gott uns für unsere Schuld zur Rechenschaft ziehen würde, dann hätten wir keine Chance. Dann würden wir verdammt werden müssen. Auf ewig. Aber Gott will retten. Er will sein Volk, er will auch uns retten von unseren Sünden. Und darum gibt es für Gott nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Kein Mensch wäre in der Lage, einen anderen in dieser Weise zu retten. Wer selber Schulden hat, kann nicht noch für einen anderen aufkommen. Wer selber mit leeren Taschen dasteht, kann nicht noch seinem Nachbarn die Schulden bezahlen oder einen Kredit geben. Und darum gibt es nur eine Möglichkeit. Gott muss selber kommen. Unser Leben ist verwirkt. Gott muss selber antreten auf der Bühne dieser Welt. Und so schickt er seinen eigenen Sohn in diese Welt. So schickt er Jesus. So kommt er selber. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Und der Weg, auf dem Gott kommt, der wird hier dem Josef beschrieben. Er kommt durch diese Jungfrauengeburt. Und jetzt ist er da. Immanuel. Gott ist mit uns. Gott ist da in der Welt. Etwa im Jahre, in dem Jahr, in dem Josef eben das erfährt. Vor etwa 2000 Jahren. Und dann lebt Jesus. Dann lebt Jesus gut 30 Jahre. Und Jesus macht seine besondere Autorität deutlich. Lesen Sie das nach in den Evangelien. Jesus beweist, dass er Gottes Sohn ist gewissermaßen. Er heilt die Kranken, er tritt mit einer Autorität und Souveränität auf, wie das vor ihm und nach ihm niemand mehr getan hat. Und sogar seine Feinde, sogar seine größten Gegner müssen zugeben, dass Jesus das von allen Menschen unterscheidet. Er war ohne Sünde. Und dann macht er seinem Namen alle Ehre. Er lässt sich kreuzigen, er hätte das verhindern können, er hätte die Macht gehabt, aber er lässt es zu, dass er gekreuzigt wird und er bezahlt mit seinem sündlosen Leben für meine und für ihre Schuld. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hätten von einem heiligen Gott. Und dass das wahr ist, dass Jesus nicht einfach nur ein Justizopfer ist, sondern dass er wirklich dieses Opfer für uns gebracht hat, dass er gültig bezahlt hat, das wird nicht mal 48 Stunden danach beglaubigt und bestätigt dadurch, dass er von den Toten aufersteht. Dass er wirklich leibhaftig aus dem Grab herauskommt, dass es genügend Zeugen gibt, die das bestätigen können, dass Jesus vielen Leuten erscheint, dass sie mit ihm zusammen wieder essen können nach seiner Auferstehung. Und dann ist er nochmal etwa 40 Tage auf dieser Erde, spricht mit seinen Leuten, bereitet sie vor auf die Situation, die danach kommen wird. Und dann geht Jesus dorthin zurück, wo er an Weihnachten gekommen ist, nämlich in Gottes für uns noch unsichtbare Welt. Aber er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, ich werde bei euch sein. Und ich werde euch durchbringen. Und ich werde euch nicht aus dem Blick verlieren. Und ich werde euch zu mir nach Hause holen. Und seitdem geht diese Botschaft um die Welt. Seitdem geht die Nachricht von Jesus Christus um die Welt, der gekommen ist, um Verlorene zu retten. Der gekommen ist, um für unsere Schuld gerade zu stehen. Der gekommen ist, um uns mit dem heiligen Gott zu versöhnen, der uns sonst verdammen müsste. Und sehen Sie, das ist der Grund, warum es die Kirche Jesu Christi, warum es die Gemeinde Jesu in dieser Welt gibt. Das ist unsere Existenzberechtigung, auch als bekennende evangelische Gemeinde in Hannover. Wir sind nicht hier und wir brauchen diese Räume nicht, um so ein bisschen religiöse Beschaulichkeit zu pflegen. Ein bisschen Kirchenmusik, ein bisschen Adventsplätzchen backen, das machen wir natürlich auch alles und das finden wir auch alles wunderschön. Aber das ist nicht unsere Existenzberechtigung, sondern unsere Aufgabe ist es, diese Wahrheit, diese einmalige, weltverändernde Wahrheit weiterzugeben, dass Gott gekommen ist und dass es jetzt einen Ausweg aus unserer Schuld gibt. Und darum spitzt sich das Ganze am Ende dann sehr persönlich zu. Wer dieser Wahrheit begegnet, dieser Wahrheit, die dem Josef bekannt gemacht wurde, der begegnet keiner abstrakten Wahrheit, sondern der begegnet einer lebendigen Person. Der begegnet Jesus Christus. Und wer Jesus Christus begegnet, der ist nun sehr persönlich herausgefordert. Und das ist die Frage, die jeder von uns sich stellen und beantworten muss. Will ich persönlich diesem Jesus glauben? Sind Sie bereit, Gottes Urteil über ihr Leben zuzustimmen? Sind Sie bereit, das zuzugeben? Jawohl, ich bin verloren. Ich habe Gott nicht so geglaubt und so gedient und so geehrt, wie es angemessen wäre. Sind Sie bereit, das zuzugeben? Dass wir allen möglichen kleinen und großen Götzen gedient haben in unserem Leben, nur nicht dem heiligen Gott, dem wir Ehre und Liebe und Dienst schulden. Das ist die sehr persönliche Frage, der sich keiner von uns entziehen kann und die wir nicht einander beantworten müssen, sondern die wir Gott beantworten müssen, der unsere Herzen kennt. Das ist die große Frage. Lasse ich es zu, dass er in mein Leben eintritt und von jetzt an über mein Leben verfügen darf? Und so war es bei Josef. Und so endet dann auch dieser Bericht zum guten Schluss. Sehen Sie in Vers 24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihn der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Also Josef löst die Verlobung nicht, sondern er nimmt Maria zu sich, er holt sie nach Hause, er beschließt die Ehe. Allerdings verzichtet er für die nächsten 9 Monate auf sexuelle Gemeinschaft mit ihr, bis zur Entbindung eben, wie es hier steht. Denn Maria soll diesen besonderen Sohn nicht nur als Jungfrau empfangen, sondern sie soll ihn auch als Jungfrau gebären, damit das eindeutig ist, damit wirklich klar ist, der da kommt, der kommt von Gott. Und in späteren Jahren wird berichtet, haben die beiden noch sehr viele gemeinsame Kinder gehabt. Das steht auch in den Quellen. Aber so lange sollte er warten. Und dann gibt er ihm den Namen, das steht hier am Ende auch noch, er gibt ihm den Namen, den Gott ihm aufgetragen hat, nämlich Jesus. Jesus, und das heißt, Gott rettet, in diesem Jesus rettet Gott. Und jetzt ist Gott persönlich drin in der Familie von Josef. Wir erfahren dann im Fortgang des Neuen Testaments nicht mehr sehr viel von Josef, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Denn entscheidend ist für uns ja nicht, was wir mit Josef machen. Entscheidend ist für uns, was wir mit Jesus machen. Und Josef sagt ja. In dieser Situation, als es darauf ankommt, da sagt Josef ja. Und mit dieser Entscheidung wird Josef nicht plötzlich ein Übermensch. Er bleibt der Zimmermann. Er wird dann später ein ganz normaler, hoffentlich liebevoller Ehemann, der mit seiner Maria zusammen noch mindestens 6 eigene Kinder haben sollte. Aber er hat die Wirklichkeit des lebendigen Gottes erfahren. Und in dieser unruhigen Nacht, damals, als Gott ihn ansprach, da machte Josef alles auf, was er hatte. Er öffnete seine Ohren, er öffnete sein Herz und er öffnete seine zukünftige Familie für Jesus. Er machte auf und Jesus kam hinein. Und genau das ist am Ende die Frage, die auch über unser Leben entscheiden wird. Was werden Sie mit Jesus machen? Wie werden Sie mit Jesus umgehen? Davon wird abhängen, was aus Ihrem Leben wird. Ob Sie gerettet werden oder verloren gehen. Natürlich, zu uns heute redet Gott nicht mehr durch Träume. Wir sind ja auch in einer ganz anderen Situation. Aber es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott wie damals. Und er fordert uns heraus. Wodurch? Er fordert uns heraus, indem er uns vor Augen stellt, indem er uns an das erinnert, was damals passiert ist. Was damals passiert ist mit Josef, aber vor allem, was damals passiert ist mit Jesus. Er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Gott fordert uns dadurch heraus, dass er uns beschreibt, dass Jesus auch für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Gott fordert uns heraus, dass er uns in zuverlässigen Quellen beschreibt, dass Jesus den Tod wirklich überwunden hat in seiner Auferstehung und dass er deshalb lebt. Und darum ist Gott gekommen. Darum hat Gott Advent und Weihnachten inszeniert, damit wir eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Und darum hat es ein Kollege von Matthäus so auf den Punkt gebracht. Dieser Kollege von Matthäus heißt Johannes, der hat auch einen großen Bericht geschrieben über Jesus. Und auf der Zielgerade seines Berichtes, auf der vorletzten Seite, da schreibt er, warum er das Ganze geschrieben hat. Und da sagt Johannes, Jesus hat noch viele andere Wunder getan, als die, die hier in meinem Bericht aufgeschrieben sind. Aber diese sind aufgeschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben an Jesus das ewige Leben habt. Und genau das ist der Grund, warum die Bibel aufgeschrieben wurde. Damit sie glauben können, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und damit sie durch diese persönliche Verbindung zu Jesus Christus, durch dieses persönliche Vertrauen zu ihm mit Gott ins Reine kommen und wissen, egal was mir in meinem Leben sonst noch passiert, es wird gut ausgehen. Ich werde Gott an meiner Seite haben. Und ich werde nicht in ein dunkles Loch hinein sterben, sondern ich darf wissen, dieses kurze Leben hier, diese paar Jahre oder Jahrzehnte, die führen nicht ins Verderben, sondern die führen in Gottes Ewigkeit. Wenn Sie an Jesus Christus glauben, dann haben Sie die wichtigste Entdeckung gemacht, die ein Mensch in diesem Leben überhaupt machen kann. Und deshalb schließlich mit der Lebensbilanz eines der berühmtesten Naturwissenschaftler des 17. und 18. Jahrhunderts. Ich meine Sir Isaac Newton. Newton hat ziemlich am Ende seines Lebens gesagt, ich habe in meinem Leben 2 wichtige Dinge gelernt. Und als er das sagt, da haben natürlich viele Leute gedacht, was wird er gemeint haben? Sie wissen, Newton hat das Gravitationsgesetz formuliert. Newton hat die Prinzipien der klassischen Mechanik entwickelt. Aber das meint er nicht. Als er sagt, ich habe in meinem Leben 2 wichtige Dinge kennengelernt. Erstens, dass ich ein großer Sünder bin. Und zweitens, dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Amen. Lassen Sie uns